Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um die Themen Recycling und Kreislaufwirtschaft. Dazu haben wir uns Ansgar Fendel, den Chef der Remondis Assets und Services, eingeladen. Remondis ist unangefochtener Marktführer in Deutschland im Bereich Entsorgung und Recycling und spielt deshalb eine zentrale Rolle bei unserem Übergang zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Miebach Consulting. Miebach macht Logistik- und Supply Chain Beratung mit spezieller Branchenexpertise, das heißt für Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion und Handel und Fast Moving Consumer Goods. Ich habe über die Jahre auch so einige Leute von Miebach kennengelernt, sind wirklich sehr erfahrene Experten für alle Bereiche der Lager- und Supply Chain Optimierung und eben mit ganz individueller Industrie- bzw. Methodenexpertise. Ganz wichtig. Wenn ihr also Hilfe benötigt bei der Planung nachhaltiger Best-in-Class-Supply-Chain-Strukturen und Intralogistik, dann wendet euch bitte unbedingt an die Experten von Miebach. Spektrum von Miebach reicht von der Konzeption und Entwicklung einer globalen Strategie bis hin zur kleinsten Schraube sozusagen. Das heißt Beratung, Engineering, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, alles aus einer Hand. Schaut einfach mal vorbei unter miebach.com. Weitere Links findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Ansgar Fendel von Remondis. Viel Spaß! Hallo Ansgar, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Boris. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
Sehr gerne, sehr gerne. Ansgar, du bist Geschäftsführer bei der Remondis Assets and Service GmbH. Remondis ist der größte oder sogar mit Abstand der größte Entsorgungs- und Recyclingkonzern in Deutschland. Kannst du uns vielleicht als Einstieg einmal kurz die Gruppe und eure Aktivitäten vorstellen?
Ja, das mache ich gerne. Remondis ist erstmal ein Familienunternehmen. Das bedeutet, da gibt es eine Familie, die Familie Redmann. Die Eigentümer dieses Unternehmens sind, die Familie hat das Unternehmen auch gegründet. Es gibt noch einen Seniorchef, Norbert Redmann, der in den 50er Jahren angefangen hat, also lange vor meiner Zeit, Boris. Und heute sind noch die Söhne im Unternehmen tätig. Unter anderem mein direkter Boss ist der Ludger Redmann, der auch der Vorstandsvorsitzende ist. So, was tun wir? Wir sind ein Unternehmen der Kreislaufwirtschaft, Wasserwirtschaft und wir bringen noch sonstige Dienstleistungen. Ich kann das mal ganz kurz erläutern. So, wie nimmst du eigentlich immer Remondis wahr? Du stehst im Stau und da steht da wieder so ein Müllsammelfahrzeug ja. Und bewegt sich nicht. Ja. Und dann siehst du ein weißes Fahrzeug mit Remondis drauf und sagst, die haben mir jetzt gerade noch gefehlt, ich habe einen wichtigen Termin. So werden wir jetzt nicht immer wahrgenommen, aber wir werden erstmal wahrgenommen mit unseren Sammelfahrzeugen. Mhm. Aber im Unternehmen, wie du vielleicht im Hintergrund jetzt auf der Zuhörer kann das nicht sehen, auf dem Bild siehst. Wir sind ein Unternehmen, was sehr, sehr viele Rohstoffe, Recycling-Rohstoffe erzeugt aus Abfällen und die wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückführt. Das Zweite, was wir tun, ist natürlich jetzt sehr aktuell. Wir produzieren sehr, sehr viele erneuerbare Energien aus Abfällen. Das Dritte, also neben dem Recycling, Energieerzeugung aus erneuerbaren Prozessen, dann muss ich gleich das auch ein bisschen einschränken, was wir tun da. Aber das können wir im Laufe des Gesprächs ja weiter diskutieren. Bringen wir noch weitergehende Dienstleistungen, was die wenigsten zum Beispiel wissen, wenn sie heute eine Einweg-Pfandflasche zurückgeben und das in Automaten stecken, dann machen wir in der Regel die Abrechnung für die großen Inverkehrbringer wie Discounter oder Flaschenhersteller und dergleichen mehr. Wir bringen aber auch Dienstleistungen im Bereich Instandhaltung von großen Industrieanlagen, im Bereich Altlastensanierung und so weiter. Wasserwirtschaft, da komme ich zum Schluss, das habe ich jetzt noch nicht betont. Wir sind aktiv im Wassergeschäft. Dort sind wir sowohl in der Trinkwasserversorgung aktiv, als auch in der Abwasserentsorgung oder Verwertung, Aufbereitung bis hin zur Klärschlammaufbereitung. Jüngstes Projekt, was wir haben, ist die Wiedergewinnung von wertvollem Phosphor aus Klärschlamm. Ich hoffe, damit so halbwegs mal dargestellt zu haben, was wir tun.
Ja, wie lange bist du schon im Unternehmen?
Ja, ich bin Anführungszeichen fossil.
Sehr schön.
Ja, sowas gibt es. Also
nicht. Kein fossiler Brennstoff,
auch nein, fossil. Kein fossiler Brennstoff. Ja, und ich bin jetzt schon fast 30 Jahre im Unternehmen, habe sehr, sehr viele Stationen durchgeführt, sehr interessante. Und das war für mich immer spannend und es bleibt spannend.
Dann hast du, wenn du so lange im Unternehmen bist, dann hast du sicherlich auch noch die Zeit erlebt, als Recycling-Wertstoffe nicht denselben Stellenwert hatten wie Primärrohstoffe. Das hat sich auch im Laufe der Zeit, diese Denke hat sich geändert. Was hat sich da so im Bewusstsein der Verbraucher, der Allgemeinbevölkerung, aber auch bei Unternehmen inzwischen so getan?
Das würde ich nicht so hart sehen. Recycling gab es schon immer. Das gibt es schon seit 3000 Jahren oder 4000 Jahren. Also nehmen wir Eisen, also Metalle. Mhm. Das war schon immer so. Oder Gold oder was auch immer. Aber auch in den 90er Jahren war Recycling schon ganz vorne. Vielleicht nicht so im Bewusstsein. Bestes Beispiel ist die Zeitung. Tageszeitungen bestehen heute aus 100% Altpapier. Das war auch, ist in 19 Jahren begonnen. Wir selber haben auch 94, 95 ein großes Industriewerk gekauft, wo wir eben industrielle Reststoffe oder Abfallstoffe recyceln. Da können wir sicher gleich etwas intensiver darüber sprechen. Aber was hat sich im Bewusstsein getan? Das will ich mal so bezeichnen. Es war früher immer schick, abends jetzt ein bisschen für touristisch ausgedrückt, schick mal abends über Recycling zu sprechen und die Welt zu retten, bei einem Bier oder was auch, ein Glas Wein. Aber wenn es darum geht, das selbst zu tun, dann fiel das dem einen oder anderen doch etwas schwer. Auch die Industrie hat sich damit schwer getan in den 90er Jahren. Nicht, dass sie dagegen waren, sondern das war einfach nicht in deren Fokus. Das hat sich fast massiv geändert, insbesondere unter dem Eindruck der Rohstoffverknappung. Wir erkennen, dass wir nicht mehr in einer linearen Welt so weiter agieren können, also linearen Wirtschaftssystem, etwas genauer gesagt, wir müssen zurückführen. Und leider muss man dazu sagen, also der Krieg in der Ukraine hat das Thema nochmal deutlich mehr in das Bewusstsein geführt, wie abhängig wir von Rohstoffen sind und was wir tun müssen, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Das hat auch Einzug in die Industrie gefunden. Also die Petrochemie, Stahlindustrie, wie sie auch alle heißen, haben durchaus einen fundamentalen Sinneswandel. Vor 5, 6, 7 Jahren haben die uns stellenweise als Wettbewerber empfunden. Wenn wir mit recycelten Kunststoffen haben, haben wir ja Primärkunststoffe einfach weggenommen, also den Markt weggenommen. Dann haben die das sehr wettbewerbsintensiv, was auch legitim ist, muss man auch dazu sagen, also ein ganz normales Verhalten, sind die uns begegnet. Heute suchen die Kooperationen. Also wie bringen wir diese Welten zusammen?
Ja, und wenn jetzt nochmal ein bisschen so die Welten teilst in so Recycling im privaten Gebrauch und dann Unternehmensseite, lass uns erstmal über den privaten Gebrauch sprechen. Mhm. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigen Entwicklungen und Meilensteine gewesen, die das Bewusstsein und die auch das Recycling, die Branche auch wirklich komplett vorangetrieben haben? Was waren so die wichtigen Rückblicken, die wichtigen Meilensteine?
Ich glaube, einer der großen Ereignisse war die Einführung der gelben Tonne. Ja. In den 19 Jahren. Man muss auch wissen, warum sie eingeführt worden ist. Das ist historisch ganz interessant. Man hatte damals noch, oder in den 80er Jahren, das war zugegebenermaßen auch noch vor meiner Zeit, hat man deponiert. Und der Deponieraum wurde knapp. Und dann hat man die Sachen rausnehmen wollen, die den großen Deponieraum verbraucht haben. Das waren einfach Verpackungen. Die sind sehr voluminös und die nehmen einfach viel Deponieraum weg. Dann hat man die rausgenommen, hat dann auch erkannt, dass man damit einen ökologischen Aspekt mitlösen kann. Und das hat beim Bürger sofort einen Einschnitt erzeugt oder eine Veränderung erzeugt. Der hatte auf einmal 2 Tonnen vor der Haustür. Die nächste, ja, das hat auf einmal eine gelbe Tonne gehabt. Und dann kam das Thema Altpapier, das entwickelte sich da auch. das Thema Glas. Ein weiterer Einschnitt, den ich glaube sehe, ist der Einwegpfand. Der hat auch nochmal zum Umdenken geführt, weil jetzt wir alle brav jeden Samstag, wenn wir einkaufen gehen, mit Tasche bepackt unseren Flaschen zurückbringen und in die Kasse reinwerfen oder in den Automaten reinwerfen. Das ist selbstverständlich. Und was auch, da muss man sagen, da können wir noch deutlich mehr tun, die Trennung des Bioabfalls. Also das sind so die Dinge, die der Bürger unmittelbar in seinem persönlichen Ding erlebt hat. Was hinzukommt eben auch, das, was man sieht, durch die Medien, durch Presse und auch, weil doch eine andere Generation nachwächst. Meine, wir beide sind jetzt nicht, also zwischen uns liegt offenkundig auch noch ein Altersunterschied, aber wir gehören jetzt nicht zu den Spätzwanzigern oder zu den Teenies mehr. Aber auch da gibt es einfach ein ganz anderes Bewusstsein, was diese Dinge angeht.
Wo hakt es denn noch? Wo sind denn noch so richtig große Bereiche, in dem Bereich jetzt, also so ein Privatbereich, wo du sagst, da ist noch enorm viel aufzuholen? Als Beispiel, es gibt ja noch die Situation, dass irgendwie, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass irgendwie 20 Millionen Tonnen an Kunststoffabfällen in der Europäischen Union noch verbrannt werden müssen, weil die sind zwar getrennt, aber können danach nicht aufbereitet werden, mechanisch und so weiter und so fort. Was sind auch so Bereiche, so offensichtliche Bereiche, wo wir noch aufzuholen haben?
Also das muss man ein bisschen korrigieren mit den 20% oder 20 Millionen Tonnen, die verbrannt werden müssen. Wir haben in Deutschland ein System, auch die Niederländer haben das, es gibt durchaus auch andere Länder, die haben auch solche Systeme, haben ein System, wo wir schon sehr hohe Erfassungsquoten haben. Ich springe mal in die gelbe Tonne rein. Also so, ich weiß nicht, wie du, was deine persönliche Einstellung zur gelben Tonne ist, wahrscheinlich Tüte rein.
Ich muss da buchstäblich reinspringen, damit er mehr Platz ist.
Oh, das will ja, ich so jetzt nicht gehört auch. Haben.
Oh, darf man nicht? Darf man nicht?
Ja, dieses Zustopfen sollte man nicht tun, aber bleiben wir unter uns, sind wir ja auch, natürlich macht das jeder, was er aber nicht tun sollte. Also nehmen wir mal die gelbe Tonne. Wenn man sich die gelbe Tonne anschaut, da finden sich ja Gegenstände des täglichen Lebens. So, was können wir als Privatleute tun, als Konsumenten? Wir können natürlich auch den großen Inverkehrbringern, den Discountern und wie auch immer klar machen, das passiert zurzeit, dass bestimmte Verpackungen einfach nicht erwünscht sind. Nicht, also es gibt durchaus auch ein Lebens... Der Art des zu Lebens ist sehr stark auf Convenience ausgerichtet. Convenience bedeutet immer Verpackung. Nicht, also wenn ich heute Materialien angeliefert bekomme, sind die immer sehr stark verpackt. Das spricht auch nichts gegen, aber die Verpackungen sind nicht unbedingt immer recyclingfähig. Der Klassiker kennt jeder, die berühmte Kaffeetüte. Nicht, also die Kaffeeverpackung. Also wenn der gemahlene Kaffee vakuumverpackt angeliefert wird oder Verpackungen für Lebensmittel, die frisch gehalten werden müssen, das sind in der Regel Multilayer-Anlagen. Multilayer heißt, sie bestehen aus verschiedenen Materialien. Verstanden. Sehr, sehr, sehr dünn. Die haben eine hohe, tolle Funktionalität. Die halten frisch, die verhindern, dass das Material anfängt, sich zu verschieben. Aber diese Materialien kriegt man nicht auseinander. Ein anderes Beispiel. Ich weiß, fährst du Fahrrad?
Hin und wieder, ja.
So, Fahrräder sind heute aus TFK-Stellenweise gebaut. Wahnsinnig guter Werkstoff, also es gibt noch andere Dinge, aber den auseinander zu bekommen ist extrem kompliziert, so gut wie gar nicht möglich. So, und daher kann der Konsument vieles tun in seinem eigenen Bereich, in dem er hingeht und sagt, ich möchte auch die Politik auffordern, dass sie die Biotonne überall einführt. Das ist nämlich nicht der Fall. Also die getrennte Bioabfallsammlung, das sollte man tun. Zweitens kann er auch bewusst auswählen, also welche Verpackung er nimmt und nicht nimmt. Und wir erkennen zurzeit auch eine Veränderung im Verhalten. Die großen Retailer und die großen Produzenten, Verpackungsproduzenten stellen sich langsam aber sicher darauf ein. Aber wir müssen uns vielleicht auch darüber im Klaren sein, wenn wir Umweltschutz wollen, wenn wir Klimaschutz wollen, wenn wir Nachhaltigkeit wollen, dann müssen wir uns an die eigene Nase packen und dann müssen wir uns vielleicht von der einen oder anderen liebgewonnenen Bequemlichkeit verabschieden.
Ja, was passiert denn mit dieser besagten Kaffeetüte, wenn die bei euch landet? Also ich bin ganz diszipliniert und stopfe die in den gelben Sack oder die gelbe Tonne, kommt bei euch an und dann geht es in die Sortieranlage und wird dann aussortiert, weil es nicht getrennt werden kann?
Doch, die Sortieranlagen, das sind heute, das sollte eben klar sein, Fabriken. Also wir haben, fahren heute 120, 140.000 Tonnen, aber damit jedem klar ist, was das heißt, das sind 1,2 bis 1,4 Millionen Kubikmeter, weil das Material so leicht ist. Also riesen Mengen, die da verarbeitet werden. Das sind Fabriken, da haben wir in der Regel auch den Wettbewerb, den finde ich alleine fast so zwischen 25 und 30 Sortierroboter drin. Also sind etwas anders, als man sich das vorstellt, aber die Stoffströme trennen. So, was tun wir? Wir trennen Kunststoffe in verschiedene Fraktionen. Wir trennen jetzt besagte Tüte. Wenn sie aluminiumhaltig ist, landet sie dann bei den aluminiumhaltigen Verpackungen, die dann weiterverarbeitet werden. Aber da geht eben viel bei verloren. Wenn sie nicht aluminiumhaltig sind und sie sind zudem auch noch tiefschwarz und haben möglicherweise noch eine Sonderschicht drauf, dann kann sein, dass die Maschinen das nicht erkennen. Da gibt es einfach technische Grenzen. Dann landet das in der Fraktion, die thermisch verwertet werden muss. Aber der größte Teil der Kunststoffe, die wir heute haben, das sind die Folien, das sind die Behälter, die werden aussortiert und gehen dann wieder ins mechanische Recycling. Metalle, einfach, also getrennt nach Aluminium oder nicht Eisenmetalle und magnetische Metalle gehen dann wieder in die Metallverwertung oder Stahl- und Schrottverwertung. Papier, was auch dort landet, geht wieder in die Papierverwertung. Da muss man dazu sagen, das ist etwas begrenzt in der Möglichkeiten dieses Papiers. Das Papier ist verunreinigt mit Lebensmitteln. Und wenn so eine Tonne mal eine Woche im Sommer schön steht, dann wird die auch ein bisschen lebendiger. Nicht, da fängt natürlich alles an zu gären und so weiter. Das ist normal, da sind ja Lebensmittelreste drin. Und
das muss man eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn man einen Joghurtbecher entsorgt, wo noch ein bisschen Joghurt drin ist, oder soll man die lieber ausspülen?
Nein.
Was ist da die Empfehlung?
Nein, das tust du, das lässt du natürlich alles schön drin. Aber was man tun sollte, ist, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, das kann der Privatkonsument tun. Also wenn man einen Joghurtbecher nimmt, da gibt es welche, die haben eine Papierbanderole drauf. Die Maschinen, die Sortierroboter erkennen die Oberflächen, aber nicht das ganze Produkt. So, die würden in diesem Fall Papier erkennen und würden das dann also falsch abtrennen. So, dann müsste es nachsortiert werden. Also, was man tun sollte, ist durchaus das Papier von einem Joghurtbecher trennen. Das ist wirklich sinnvoll. Und wenn man noch einem Gefallen tun kann, noch den Alu-Deckel abziehen.
Super spannend, was das für Roboter sind. Was kommt da für Technik zum Einsatz und wie hat sich die über die Jahre entwickelt? Das klingt so faszinierend.
Das sind Maschinen, die sind in den 90er Jahren entwickelt worden, sind natürlich inzwischen deutlich weiterentwickelt worden. Dahinter steht die Technik des sogenannten nahen Infrarotes. Das kannst du schnell wieder vergessen. Ich nehme an, dass Naturwissenschaften nicht so unbedingt dein Spaß.
Wer weiß. Unterschätzt mich nicht.
Nee, vielleicht auch. Also meistens, da freue ich mich immer, wenn jemand da Spaß hat. Also, ich habe jetzt verstanden, du hast Spaß in Naturwissenschaften. Also, diese Maschinen machen Folgendes. Es werden Signale abgesendet, dann wird die Oberfläche, gibt dann ein Signal zurück und das ist so spezifisch, das Signal, dass man sagen kann, das ist also dieser entsprechende Stoff. Dann läuft das weiter und dann gibt es hinter diesem Detektor, wo das identifiziert ist, gibt es eine Austragvorrichtung, das wird ausgeblasen. Das sind viele, viele kleine Düsenleisten und Bänder und dann wird das richtig auch rausgeschossen mit dem Luftstrom und dann in das Fach reingeschossen, wo es hingehört. Das sind also keine Roboter, wie man sich vorstellt, mit Greifarmen und dergleichen. Das ist es nicht.
Nicht, was man aus der Industrie kennen würde. Ja, also schon sehr, sehr spezialisiert.
Ja, das gibt es in der Industrie auch sehr häufig, aber man hat immer die Systeme im Kopf, also die Schweißroboter und so weiter, die dann also mit Armen agieren. Das ist nicht der Fall, sondern das sind andere Robotersysteme, die über Luft Düsenmaterial ausschießen. Und das ist nicht ganz untrivial, was wir da tun, denn in den gelben Tonnen landen natürlich auch Sachen, die nicht reingehören. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Es gibt Leute, die schmeißen natürlich auch ihre normalen Abfälle da rein. Das können wir hier nicht verhindern. Die müssen ja auch abgetrennt werden. Und daher kommt auch häufig das Gerücht eben, dass so viel verbrannt wird. Aber es ist einfach so, wir haben Fehlwürfe. Fehlwürfe sind Sachen, die nicht in die gelbe Tonne reingehören. Die musst du natürlich abtrennen. Das Zweite ist auch, es gibt Material, das ist sehr feinkörnig. Das sieht man der gelben Tonne gar nicht an, aber das ist da drin, also irgendwelchen Bröselkram, also mal ein bisschen trivial ausgedrückt. Damit kann man auch nicht mehr viel anfangen. Und das muss dann eben thermisch verwertet werden.
Ja, und inzwischen sind diese Sortiermaschinen sind komplett automatisiert, verstehe ich. Ja? Also da sind keine Menschen mehr, die irgendwas sortieren, oder ist es auch noch in Grenzfällen nochmal notwendig?
Das sind keine Grenzfälle. Wir haben noch Positionen, wo Mitarbeiterinnen von uns Handys sortieren, weil einfach der Mensch, die intelligenteste Form ist. Das hört sich vielleicht kurios an, aber die Vielfalt der Stoffe, die kommen, die führt dazu, dass eine Maschine das zurzeit noch nicht richtig kann. Wir arbeiten daran, weil wir einfach davon ausgehen, dass in, sagen wir, 10, 15 Jahren wir nicht genügend Arbeitskräfte haben werden, die bereit sind, doch diese Arbeit durchzuführen. Denn das ist eine anstrengende Arbeit, das muss man ganz deutlich sagen. Ja. Das ist auch nicht ganz einfach.
Glaube ich. Mal ein Thema wechseln, zum rübergehen zur Industrie. Was hat sich denn im Bereich Industrie-Recycling in den letzten Jahren getan? Auch so vielleicht rückblickend, so große Meilensteine, die das Feld wirklich vorangebracht haben.
Große Meilensteine, also das hängt immer von den Gesetzgebungen ab. Also einer der großen Meilensteine war sicherlich die Einführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.
Guck mal, ich dachte, die Industrie macht alles selbstständig und braucht nicht warten, bis der Gesetzgeber tätig wird. Jetzt sagst du, alle großen Meilensteine sind als Impuls von der Gesetzgebung gekommen.
Dann habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt, aber das ist gut, dass du das so pointiert darstellst, damit man da ja auch mal das ein bisschen diskutieren kann, was damit gemeint ist. Man muss ja nüchtern sehen, eine Industrie, die in den 60er, 70er, 80er Jahren sich entwickelt hat, egal wo, hatte ein ganz anderes Verständnis als die Industrie heute. Also wenn man, glaube ich, vor 40 Jahren, 50 Jahren zu einem Industriemanager gegangen wäre und sagte, was hältst du von CO2-Bilanz und Nachhaltigkeit, dann hätte der einem gesagt, ich glaube, du bist urlaubsreif. Also das war gar nicht im Fokus. Also das ist aber auch kein Vorwurf, das war einfach die Geschichte oder die Zeit. Das hat sich heute geändert. Wir brauchen aber legislative Rahmenbedingungen, um eben Dinge auch ordnungsgemäß abzuwickeln. So, das ist, und so das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat diese Rahmenbedingungen gegeben, nämlich dann den Fokus zu sagen, wir haben definiert eine Abfallhierarchie, also Recycling vor Verwertung, das ist ein schwierig deutlich zu machender Begriff. Recycling heißt, wenn ich Sache stofflich verwerte, und Verwertung ist auch die thermische Verwertung. Also da gibt es eine Prioritätenliste. Und dann ganz zum Schluss steht die Endbeseitigung. Also es gibt bestimmte Stoffe, die kann man nicht recyceln, das muss man ganz nüchtern sehen. Also es gibt bestimmte Sonderabfallstoffe, die muss man umweltgerecht, umweltfreundlich beseitigen. Das sind dann Schadstoffe.
Was gehört zum Beispiel dazu? Was sind so Beispiele dafür?
Ja, Klassiker sind irgendwelche Chemikalien, die verbraucht sind, die so hoch belastet sind, dass man sie nicht mehr verwerten kann. Und die werden dann eben in Sondermüllverbrennungsanlagen thermisch vernichtet, wenn man das so will. Und das aber schadlos. Schadlos heißt also, die Umwelt darf nicht beeinträchtigt werden, und die Reste, die dann entstehen, das sind meistens Aschen, die gehen dann in Untertageversatz. Also die müssen isoliert aus der Umwelt herausgebracht werden.
Wo haben wir denn so in den letzten 10 Jahren den größten Fortschritt gemacht? Wo man vor 10 Jahren noch gesagt hat, Mensch, da ist nicht viel rauszuholen, da kann man nicht wieder verwerten, und das hat sich komplett gewendet. Das Blatt, gibt es da so ein paar Beispiele von Erfolgsstories?
Ja, finde ich schon. Also der erste große Sprung haben wir im Bioabfall gemacht. Dort gibt es inzwischen sehr, sehr viele Systeme, die sich völlig anders darstellen, als wir sie vielleicht vor 30 Jahren hatten. Da muss man wissen, also wenn heute der Bioabfall in eine Anlage reinkommt, das sind sogenannte Tunnelkompostierungen, das sind nichts anderes als Art Reaktoren, in dem der Kompost aus dem der Bioabfall innerhalb von 14 Tagen prozessiert wird, so dass er dann wieder als Kompost rausgeht, oder Vergärungsanlagen. So, das war also für den Bürger unmittelbar erkennbar. Der zweite Ansatz, den ich sehe, ist im Bereich Kunststoff. Da hat sich in den letzten 6, 7 Jahren massiv was getan. Auch weil das Produzierende oder der Produzent erkannt hat, dass er nicht mehr jede Form von Kunststoffverpackung produzieren sollte, die dann nicht mehr recyclingfähig sind. Also nehmen wir mal ein schönes Beispiel, macht man sich ja nie Gedanken drüber. Also du trinkst doch bestimmt Sprudel.
Ja.
So, also dann bekommst du eine PET-Flasche. So, und wenn du dir genauer anguckst, da ist oben eine Kapsel drauf. Die ist aber nicht aus PET, die ist aus PE, PP, also aus anderen Kunststoffen. Und wenn du die Kapsel dann wieder, wenn du die nimmst, den Deckel, und schaust dir den an, da siehst du dann nochmal so ein Inlay drin, der die Flasche abdichtet. Das sind aber schon 3 verschiedene Sorten. Dann guckst du dir auch noch die Etikette an. Die ist auch wieder aus einem verschiedenen Kunststoff. So, die musst du aber alle auseinanderbekommen, wenn die PET-Flasche recyceln willst oder weiter nutzen willst. Denn diese Kunststoffe, die noch drumherum sind, stören den Prozess so gewaltig, dass der Prozess einfach nicht mehr funktioniert. So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, brauche ich denn überhaupt diese verschiedensten Kunststoffe? Das zu tun. Man hat das sicherlich aus gutem Grunde gewählt, um logistische Kosten zu reduzieren oder was auch immer. Aber heute gibt es ein durchaus ein massives Umdenken darüber, wie kriege ich dieses Thema so hin, dass ich sie besser recyceln kann, wiederverwerten kann. Weiterhin, wo ein großer Sprung stattgefunden hat, unbemerkt von der Bevölkerung, ist im Metallrecycling. Da ist sehr, sehr, sehr viel geschehen. Das dritte ist im Baustoff. Das ist ein Riesenmarkt. Also es sind Riesenmengen, die da anfallen. Da ist sehr, sehr viel geschehen. Wir haben auch sehr viel getan inzwischen. Das ist auch unbemerkt, also von der Industrie wieder Ströme zusammen mit der Industrie wieder so aufzubereiten, dass sie zurückgeführt werden. Die Industrie hat ja, wir sind ja auch ein Industrieunternehmen. Das wissen die wenigsten oder erkennen uns so nicht. Will ich gleich ein Beispiel nennen. Die Industrie hat natürlich versucht, Stoffe, die sie abgibt, möglichst so zu erzeugen, dass sie wieder im Kreislauf zurückgeführt werden können. Denn also wenn ich eine Chemikalie kaufe oder einen Rohstoff kaufe, bezahle ich den einmal und wenn ich dann den als Verschnitt oder Abfall habe, dann kostet der mich und diese Kosten können ja reduziert werden. So, da gibt es, das sind so die Highlights. Fundamental verändert sich, hat sich die Einstellung der Menschen inzwischen. Also seit 5-6 Jahren erkennen wir deutlich die Nachhaltigkeitsdiskussion, die Diskussion CO2-Einsparung. Das sind so Dinge, die helfen sehr.
Ja, inwieweit arbeitet ihr denn gemeinsam mit der Industrie zusammen und von vornherein schon das Thema kreislaufwirtschaftlich anzugehen, dass es nicht nur ums Recycling geht, sondern von vornherein schon Dinge zu verhindern, die im Nachhinein weiter downstream zu Problemen führen? Wie weit ist da schon die Zusammenarbeit zwischen euch und der Industrie beispielsweise?
Also die haben wir schon lange. Jetzt will ich mal ein Beispiel nennen, was die wenigsten wissen. Du siehst ja im Hintergrund so ein schönes Werk mit diesen blauen Behältern. Auf meinem Hinterbild, so, das ist das Lippewerk. Dort betreiben wir eine industrielle Kreislaufwirtschaft und nehmen im Jahr knapp 1,2 Millionen Tonnen auf und bringen wieder 800.000 Tonnen raus als rohe Grundstoffe. So, das ist, also, darum sind wir eigentlich auch ein industrielles, also ein Industrieunternehmen. Also, einen Teil der Industrie machen wir aus. Und zurück zu der Frage, wir haben in letzter Zeit doch einen deutlich intensiveren Austausch über die Fragestellung, also wie kriegt man Produkte hin, dass man sie besser zurückführen kann. Es gibt leider ein schönes Schlagwort, es gibt ein Schlagwort, das kennst du, Design for Recycling. Jeder sagt, prima, machen wir Design for Recycling. Nur bisher hat noch keiner gesagt, was darunter zu verstehen ist. Also du hast eine andere Vorstellung darüber, ich habe eine andere Vorstellung, ich weiß, was ich technisch brauche. Wir versuchen gerade mit der Industrie einen Dialog anzufangen, paar Standards, Regeln festzulegen, was Design for Recycling ist. Das Zweite ist, man darf eins nicht vergessen, Produkte, die wir heute bekommen, die müssen eine bestimmte Funktionalität erfüllen. Also ich sehe jetzt in dem Bild ein schönes Mikrofon, das ist wahrscheinlich perfekt, funktioniert toll. Unter Recycling-Gesichtspunkten würde ich sagen, naja, das ist eine Herausforderung.
Ja, hatte ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ich hoffe, das hält bis in alle Ewigkeiten und wird nie wieder zurückgefährt werden müssen.
Nein, ist okay. Da kann man ja mal, die Produkte fallen ja an, jeder kennt sie ja auch im täglichen Leben. Du brauchst eine bestimmte Funktionalität und den Spagat müssen wir machen. Also Klassiker weiß jeder Funktionalkleidung, also diese Outdoor-Kleidung. Tolle Geschichte, frierst nicht mehr, wirst nicht mehr nass, Wind stört dich nicht. Aber schau dir mal an, wie viele Stoffe da verbaut sind, wie die verbaut sind. Allein die Textilien, da ist ein UV-Schutz drauf, da ist ein Wasserschutz drauf, da ist ein Farbschutz drauf, eine Farbe drauf. Das ist schon eine komplexe Geschichte, darauf eben dann eine 100% Recyclingfähigkeit hinzubekommen. Wird wahrscheinlich auch nie möglich sein. Wir können besser werden. Wir können daran arbeiten, besser werden, aber wir müssen auch im Auge behalten, dass wir eine Funktionalität der Stoffe beibehalten müssen.
Ja, wie sieht es mit dem Thema Elektrofahrzeuge aus? Das ist ja auch viel in Diskussion, was mit den Batterien und mit den neue Art von Fahrzeug sozusagen, das ganz anders verwertet werden muss als ein herkömmlicher Verbrenner. In dem Geschäft seht ihr auch, ne? Also Schrott und alte Automobile. Was ist da so zu beachten?
Das ist, jetzt ist die Zeit kurz. Ich versuche mich kurz zu halten. Also, erstens, die Autos, die zurzeit gebaut werden, nehmen wir es wahr, die bauen die Batterien so ein, dass sie bestimmte Funktionalitäten im Auto erfüllen. Also Tesla, um jetzt einen Namen zu nennen, das kann man in der Zeitung lesen, baut zum Beispiel ihre Batterie unter anderem rein, dass sie Mitbestandteil der Karosserie sein, also das Chassis ist, also sind stabilisierend eingebaut, was unter Recycling-Gesichtspunkt die Sache schwierig macht, weil wir sie auch rauskriegen müssen. Also das heißt, worauf ich hinaus will, wir haben keine Standardisierung der Batterietypen. Da tut sich die Industrie auch immer schwer mit. denkt bitte mal dran, wie lange es gedauert hat, bevor wir einheitliche Handykabel bekommen haben. War ja fast unmöglich, das zu bekommen, hat ja Jahrzehnte gedauert. Also da fehlt eine Standardisierung. Das wäre unser Wunsch. Ob das technisch geht, bin ich überfragt. Ich baue keine Autos. Das Zweite ist, wir selbst haben ein System entwickelt, das ist das Retron-System, in dem wir Spezialbehälter für Batterien haben, besonders Systemdefekte, instabile Batterien, die sind brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes, und diese Behälter sichern das ab. Wir bringen die in die Werkstätten inzwischen rein. Das andere ist eben die rücklaufenden Batterien. Hast du die Traktionsautobatterien angesprochen? Da geht es darum, wie kriegen wir die Metalle raus? Da haben wir Verfahren entwickelt, aber da stehen alle noch, ich würde nicht sagen am Anfang, aber sie arbeiten alle noch dran, da gibt es noch keine endgültige Lösung. Warum ist das mit den Metallen so wichtig? Da gibt es drei wesentliche Elemente, Kobalt, Nickel, Lithium. Kobalt, weiß jeder, wo das hergestellt wird und unter welchen Bedingungen das gefördert wird.
Ja, so, problematisch.
Ist nicht so. Ganz ohne. Ja. Und Kobalt ist das teuerste Metall, also versucht man das raus zu rezeptieren, also wird es sehr nickelhaltig werden. Aber die Lithium ist auch noch ein schwieriges Element, wenn ich jetzt allein wie den Ukraine-Russland-Krieg sehe. Wir bekommen viel Nickel aus Russland, das vergessen viele. Und daher geht es eben auch darum, wie kriegen wir die Metalle wieder raus. Es gibt auch eine EU-Vorschrift, dass das zu tun ist, gibt es auch eine Regelung, aber die Automobilhersteller und auch die Batteriehersteller haben hohes Eigeninteresse, die Metalle wieder zurückzuführen und arbeiten auch dran. Das ist neu, dass zum ersten Mal bei einer Entwicklung auch jetzt Unternehmen wie ein OEM oder Batteriehersteller anfängt, schon über das Recyceln von seinen eigenen Batterien nachzudenken oder daran zu arbeiten. Also das, da kann ich jetzt aber noch nicht sagen, wie sich der Markt entwickeln wird. Eins weiß ich, die Metalle werden zurückgewonnen werden. Das wird kommen. Da bin ich mir sicher. Aber mit welcher Technologie? Wir haben auch eine Idee und wir entwickeln ja auch Dinge und wir bauen auch Dinge. Aber wie die Technologie in 10 Jahren aussieht, werden wir sehen. Was auch noch erschwerend zukommt, die Zellchemien der Batterien ändern sich täglich.
Ja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn sich das täglich ändert, wie habt ihr darüber einen Überblick? Also wenn diese Fahrzeuge zurückkommen, gibt es irgendeine Art von Informationsaustausch zwischen den Herstellern und euch, die letztlich da mit dem Kram zurechtkommen müssen?
Ja,
oder müsst ihr das irgendwie selber herausfinden?
Man denkt darüber nach oder an einem Tracking-System, also dass jede Batterie irgendein Tracking-System hat, das man dann auslesen kann. Da gibt es also unterschiedliche Ansätze. Ich vermag aber nicht abzusehen, wann das operativ wird. Man muss auch, darf eins nicht vergessen, das ist immer so schön, man sagt, wir machen digitalen Pass auf einen Stoff, auf ein Produkt. Bei einer Batterie mag das noch sein, scheint das noch zu gehen, weil wir die Batterie alle händisch anpacken müssen. So Automobilbatterien musst du anpacken, die musst du erstmal demontieren. Das erfolgt zurzeit alles noch manuell. So, da kann man auch sicherlich ein Tracking-System sehr schnell identifizieren. Bei anderen Dingen, nehmen wir eine E-Bike-Batterie, wenn die hin ist, dann landet die im Wertstoffhof oder wo auch immer sie nimmt. Aber die kriegen wir nie in der Position so schnell hin, dass wir die auslesen können. Und die Informationen fehlen da auch. Die gibt es nicht. Also wäre ein Weg, vielleicht in Form von Blockchain, na gut, das hätte vielleicht noch ein paar andere Geschichten, würde das miteinander verbinden. Aber wir vermögen noch nicht so richtig abzusehen, wie schnell operativ das wird. Ein Wunsch ist es, aber ob es so wird, müssen wir noch dran arbeiten.
Ja, hat dieser digitale Pass irgendwo anders mal funktioniert?
Also ich will nicht sagen, dass ich alles weiß. Nee, ich weiß sogar, dass ich nicht alles weiß, das ist sicher. Also meines Wissens nach ist das noch nicht operativ. Der digitale Pass hört sich attraktiv an, aber das ist schon ein dorniger Weg, das umsetzen zu können. Es ist auch immer die Frage, was jemand bereit ist, bekannt zu geben. Also das ist ja auch verständlich, wenn ich ein Batteriesystem entwickle und habe eine Chemie entwickelt, habe da, ich weiß nicht was, Millionen oder Milliarden reingesteckt, dann will ich das natürlich nicht unbedingt eben auf die Nase binden, um den Wettbewerbsvorteil zu halten. Da gibt es ja auch einen Spagat, den man da sehen muss. Ne?
Ja, ja. Siehst du, dass wir dann irgendwann mal zu dem Punkt kommen, oder wird das ein Hindernis sein, was für sich irgendwie nie lösen lässt? Dass irgendwie alle gar nicht bereit sind, Informationen darüber zu tauschen, weil es letztlich egal ist, was downstream passiert? Oder wird irgendwann das Bewusstsein da sein oder der Anreiz so groß sein oder vielleicht wieder der Gesetzgeber um die Ecke kommen und das verpflichtend machen? Was siehst du da?
Ich glaube, also das ist jetzt Glaube, dass meine Erwartungshaltung, dass das kommen wird, dass auch selbst der Hersteller sagt, ich habe einen Nutzen davon. So, er sieht ja auch die Nachfragesituation, er sieht ja auch, wie Menschen denken. Dass der Gesetzgeber da regulierend einwirkt, wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch noch passieren wird. Aber ich vermute, dass da sogar eine intrinsische Motivation vorliegen wird. Also von der Herstellerseite, weil die alle erkennen, sie müssen in die Kreislaufwirtschaft, sie müssen sich loslösen, also von der hohen Abhängigkeit von Rohstoffen, die wird immer bleiben. Das muss man auch deutlich sagen. Ja. Also es gibt keine 100%ige Kreislaufwirtschaft. Das wird es nicht geben. Das
ja. Schon gar nicht in Deutschland mit unseren niedrigen Rohstoffvorkommen. Wir sind ja eigentlich ein relativ rohstoffarmes Land. Wir werden nicht immer eine Art von Abhängigkeit haben.
Ja, das ist das eine, aber es gibt, was häufig vergessen wird, es gibt auch ein paar Naturgesetze, die sprechen dagegen.
Ja, genau. Kommen wieder zurück zu einer.
Ja, das ist aber das Einzige, was wirklich Bestand hat, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja, ja. Lass uns noch kurz über die Rolle der Logistik sprechen. Viele unserer Zuhörer oder 90-100% der Zuhörer haben Logistik und Supply Chain Background. Welche Rolle spielt eigentlich Logistik in diesem Ganzen und wie muss sich die Logistik ändern? Ich habe gesehen, die Rhenus Logistics gehört auch zur Redmann-Gruppe, habe ich gesehen. Inwieweit passt die eigentlich ins Gefüge und welche Rolle spielt Logistik im Ganzen?
Also richtig, Rhenus gehört, ist das Schwesterunternehmen von uns. Wir arbeiten noch mit denen in vielen Bereichen sehr, sehr eng zusammen. Die Logistik ist essentiell. Auf die kann man gar nicht verzichten. So, die Logistikketten, die wir haben, sind, jetzt spreche ich von Remondis, wir haben eine Sammellogistik, da muss man sich also vorstellen, also wir haben viele, viele Anfallstellen, also nicht eine große Zentrale wie einen großen Warenlager und Hub, führen diesen Sammelstellen zusammen, das in der Regel mit Spezialfahrzeugen, also das hört sich jetzt kurios an, weil keiner ein Müllfahrzeug, also schönen Hecklader als Spezialfahrzeug für sich wahrnimmt, aber es ist ein Spezialfahrzeug.
Ja, ja klar. Ja.
Also man kann das schlecht mit Möbel transportieren, dass Unbeschädigte rauskommen. Also es ist schon sehr speziell zugeschnitten. Wir führen dann die Ströme zusammen, versuchen die dann aber auch idealerweise auseinanderzuhalten. Also das heißt, es macht wenig Sinn, Bioabfall, jetzt bleiben wir mal beim Bürger, also es macht wenig Sinn, Bioabfall mit der gelben Tonne wieder zusammen abzuholen und durcheinander zu werfen. Also man muss es auseinanderhalten. Ja, das wäre unsinnig.
Ja, hoffentlich nicht. Ja.
Das wäre völlig unsinnig. So, das muss man auseinanderhalten und dann kommen wir in die Situation rein, dass wir dann anfangen, Stoffströme auch zu konzentrieren auf Transfer- und Sammelstellen oder sie fahren direkt in Anlagen und dort werden die dann verarbeitet und dann kommt der nächste Punkt der Logistik. Wir müssen dann diese Stoffströme ja den Kunden wieder zuliefern. Und da haben wir eine Disparität. Der Kunde hat eine andere Vorstellung, wann er seine Materialien bekommt, als derjenige, der den Müll abholt, bekommt. Also jetzt mache ich mal ein plattes Beispiel. Ich hoffe, dass das nie passiert. Keiner will mehr Altpapier. Also aus irgendwelchen Gründen. Mhm. So, dann wird aber jeder Kunde erwartet natürlich, dass wir vorne, dass wir das Altpapier abholen. Ja. Was wir damit machen, müssen wir dann lösen. Also wir müssen diese Disparität zwischen Nachfrage von der Industrie und der eigentlichen Entsorgungsaufgabe, krasse Wirtschaftsaufgabe, müssen wir lösen. Wir stehen dort in dem Leistungsversprechen, dass wir leisten, selbst dann, wenn wir nicht absteuern könnten. Also das ist eben Teil auch der logistischen Aufgabe, die wir lösen müssen.
Ja, in wie vielen Fällen sind denn die Unternehmen, die euch die Abfälle anliefern, auch dieselben, die die Rohstoffe dann wieder zurücknehmen? Ist das nicht immer der Fall, sondern im Zweifel selten der Fall? Oder kann man das beziffern?
Nee, da muss ich passen. Also über die Frage habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht.
Ist das eine Outsider-Frage anscheinend, ja.
Nee, die Frage ist ja berechtigt. Also das weiß auch jeder, der im Vertrieb tätig ist, das ist immer so das Thema Cross-Selling, also Kreditor gleich Debitor. Und wie kann man das miteinander verbinden? Also das ist durchaus berechtigte Frage, aber ich habe keine Zahlen in Prozenten im Kopf. Da muss ich passen.
Ja, jetzt hast du viel über LKWs und Fahrzeuge gesprochen. Ist Landtransport und LKW-Transport mit weitem Abstand der größte Transportweg oder nutzt ihr auch, keine Ahnung, Binnenschiffe oder die Schiene?
Ja, wir nutzen alle Verkehrsträger, aber der LKW-Transport, Straßentransport ist der prominenteste. Das ist der größte Anteil. Das ist auch einfach durch die Aufgabe gegeben.
Ja, ja. Habt ihr da schon überlegt? Ihr habt eine relativ kurze Fahrzeit mit diesen LKW-Fahrzeugen. Ist da schon geplant, das zu elektrifizieren? Seid ihr schon dran oder ist noch weiter in der Zukunft?
Nein. Das ist eine Riesenherausforderung für uns. Wir wissen, dass wir es tun müssen. Wir haben schon Fahrzeuge laufen. Also wir haben elektrische Fahrzeuge laufen. Wir haben wasserstoffbetriebene Fahrzeuge laufen, testen die auch. Wir haben unter anderem in Pullheim, das ist im Raum Köln, haben wir Biogas eine kleine Flotte mit biogasbetriebenen Fahrzeugen laufen. Wobei man sagen muss, Biogas wird es nicht machen, weil wir zu wenig Biogas haben im Markt, um überhaupt die ganze Lkw-Flotte mit zu decken. So, wir stehen schlicht und ergreifend auf die Frage, wird es elektrisch oder wird es Wasserstoff? Für uns eine riesen Herausforderung, nicht nur aufgrund unserer Fahrzeugflotte. Wir betreiben in Deutschland eine Fahrzeugflotte von Größenordnung 10.000 Fahrzeugen. So, und jetzt sagt ihr, ja gut, dann müsst ihr so umstellen, das ist richtig. Aber man darf nicht vergessen, auf unserer Niederlassung haben wir eine, wo die Fahrzeuge also stationiert sind, haben wir natürlich auch eine Infrastruktur für diese Fahrzeuge. Wenn jetzt Elektrizität kommt oder Elektromobilität, dann müssen wir die Infrastruktur so vorhalten, dass wir die Übergangszeit noch geregelt bekommen. Wenn jetzt noch Wasserstoff on top kommt, dann haben wir Elektromobilität, Wasserstoff und noch eine gewisse Zeit Diesel. Also das ist ein Riesenthema, wo wir uns täglichen Gedanken darüber machen, wie wir das lösen. Wir wissen auch noch nicht so richtig, welche Antriebssysteme sich durchsetzen. Was wir von den OEMs hören, ist, die setzen gerade in dem Lkw-Bereich, sagen wir mal, eine Distanz von kleiner 300 Kilometer setzen die auf Elektromobilität.
Auch gerade bei eurem Modell, ne? Also ich meine, über Nacht aufladen und dann kurze Touren und so weiter.
Ja, die sind, anbieten.
Aber in der Tat, muss da viel gemacht werden.
So ein Fahrzeug fährt auch 100 Kilometer am Tag, also 110, 120 Kilometer. Aber dann eben in einem ungünstigen Wirkungsgrad, einfach weil von Tonne zu so Tonne zu fahren, kann man sich ja bildlich vorstellen, ne, dann anfahren, bremsen plus und plus die Presse hinten drauf. Also das führt schon zu einer Überlegung, wie machen wir es. Bei der Elektromobilität muss man auch sehen, wir müssen sicherstellen, dass die Fahrzeuge auch mindestens eine Schicht durchhalten. Also es wäre schlecht, wenn wir sie aus dem Verkehr rausnehmen müssen. Das kriegt man wahrscheinlich hin. Also mit einer Batterieladung. Aber ein Thema, was uns fast jetzt schon 24 Stunden in der Woche beschäftigt. Was tun wir, wie gehen wir damit um?
Ja, welche Rolle spielt Schienenverkehr? Wird eingesetzt? Ich denke gerade, vor kurzem hat die DB Cargo und Voestalpine haben so ein interessantes Projekt gestartet, was den Deutschen Logistikpreis gewonnen hat, hast du vielleicht gesehen. Das ging es auch um Automobil, um Stahlschrott, was abgeholt wird in so einem Bayern-Shuttle. Habt ihr ähnliche Dinge auf der Uhr?
Ja, haben wir. Also Schienenverkehr und Schiff ist insbesondere bei uns im Schrottgeschäft ganz, ganz wesentlich, ist sogar unverzichtbar. Also mit unserem Unternehmen TSR verarbeiten wir fast 8 bis 9 Millionen Tonnen Schrotte. Und das geht, also die Auslieferung der Schrotte geht im Wesentlichen über Schiff und Zug oder Bahn weg. Und zwar an den Stellen, also wo eine Bahnverbindung und Schiffverbindung oder Anschluss bei den jeweiligen Werken gegeben ist. Das ist insbesondere im Stahlschrottbereich.
Der Großteil eurer Logistik macht ihr selber oder arbeitet ihr auch mit vielen Logistikdienstleistern extern zusammen?
Jetzt antworte ich schon fast wie ein Jurist, obwohl ich keiner bin. Kommt drauf an.
Ja, okay.
Aber sehr gut. Versuchen wir das mal ein bisschen einzugrenzen. Also die Sammellogistik, das machen wir selber. Wir machen einen Teil der Auslieferlogistik, also das heißt die Belieferung mit unseren Recycling-Rohstoffen machen wir zum Teil selber, aber zum Teil eben mit Dritten, wobei unter Dritten auch die Rhenus fällt. Also wir fahren sehr viel mit der Rhenus, das ist naheliegend. Bahn und Schiff bedienen wir uns natürlich auch Dritter, Partner. Also wir haben durchaus eine Gemengelage, wo wir eigentlich alles zusammenführen. Also wenn Remondis fährt, in den Teilbereichen, wie ich es gerade beschrieben habe, fast alleine. Bei der Auslieferung Logistik eben zusammen mit Rhenus oder dritten Partner.
Was denn? Ansgar, du hast am Anfang erwähnt, du bist jetzt schon über 30 Jahre im Unternehmen, Urgestein, wie hast du dich beschrieben?
Fossil,
so hast du dich
verstanden. Mit angestaubter Inventarnummer. Nein, aber gut.
Ja, und jetzt, wenn du jetzt irgendwann in 20 Jahren dann doch sagst, okay, jetzt reicht's und zurückblickst auf deine Legende hier oder deine Laufbahn, was willst du erreicht haben? Was sind so große Projekte oder große Errungenschaften, auf die du zurückblicken willst, die du wohl gesagt hast, da habe ich wirklich einen eigenen Anstoß oder einen eigenen Einfluss drauf gehabt?
Also was für mich sicherlich eine der prägendsten beruflichen Dinge, die ich machen durfte, war die Transformation des alten Aluminiumwerkes Lippewerk zu transformieren in einen Standort der industriellen Kreislaufwirtschaft. Das ist übrigens Unikat in Deutschland, dass ein alter Industriestandort, das war ein Aluminiumwerk, was am Ende war wirtschaftlich, wieder transformiert worden ist in industrielle Aktivität oder in industrielle Produktion. Das ist eben das Lippewerk. Das war einer für mich eine der extrem spannenden Aufgaben, die ich machen durfte. Das Zweite ist, also so für mich persönlich finde ich es wichtig, das Verständnis zu erwecken, was Kreislaufwirtschaft bewegen kann, wo aber auch die Grenzen sind. Und ich würde mich freuen, wenn ich ein klein wenig dazu beitragen könnte, dass man weniger dogmatisch an die Dinge rangeht, sondern ein bisschen mehr praxisbezogen und dadurch erfolgreich die Transformation der Industrie in eine nachhaltige und klimafreundliche realisieren kann. Wenn ich ein kleines Stückchen beitragen könnte, finde ich super.
Das ist so ein herrliches Schlusswort, dem ist nichts mehr anzufügen. Ich sage jetzt gar nichts mehr, weil das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ansgar, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ja. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir auch. Danke, alles Gute und tschüss.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.